Einen wunderschönen guten Morgen. Wir sind beim zweiten Teil der kleinen Predigtreihe und das wird wieder eine längere Predigt werden. Und jetzt könnte es ja passieren, dass jemand von euch einschläft und dafür müsste ich dann bestraft werden. Also wenn jemand predigt und ein anderer schläft ein, dann muss der bestraft werden, der predigt. Deswegen werde ich mich selbst potenziell bestrafen. Ich hefte jetzt hier mal ein paar Geldscheine dran. Und wenn jemand einschläft, dann darf er nachher hier nach vorne kommen und die sich hier abholen. Also einen bitte. Ja, damit. Okay. So. Aber jetzt nicht krampfhaft bemühen, einzuschlafen. Das wäre jetzt auch der falsche Weg. Was uns wirklich hilft, heißt unser Thema. Und es ist der zweite Teil, wie gesagt, der kleinen Predigtreihe. In der vergangenen Woche hatten wir das Thema, was uns wirklich frei macht, die Verse 1 bis 17 aus dem Kapitel 8 des Römerbriefes und heute, was uns wirklich hilft. Und es ist ein gigantischer Text, der Römerbrief, ich wiederhole mich vom letzten Mal, ist einer der wichtigsten theologischen Texte der Bibel und es offenbart uns sozusagen ein Bild für unser ganzes Leben. Und wenn wir das begriffen haben, dann haben wir eigentlich alles begriffen. Aber ich behaupte, zwei Drittel aller Christen in unserem Land, auch in der FEG, haben nicht wirklich begriffen, worum es Gott geht mit unserem Leben. Und heute gibt es darauf Antworten, klare Antworten. Und ich lade euch ein, das mitzuverfolgen. Es ist, wie gesagt, nicht ganz einfach, weil es eben die Texte vom Apostel Paulus stammen und der hat eben manchmal ein bisschen kompliziert geschrieben. Was uns wirklich hilft, wir haben gerade sehen hier den Erste-Hilfe-Kasten. Es gibt so unendlich viele Dinge in unserem Leben, Personen oder Ereignisse, die wirken wie ein Erste-Hilfe-Kasten. Da geht man ran, hat sich den Finger geschnitten, Pflaster rausgeholt, drüber geklebt und dann ist gut. Dann ist man erstmal versorgt und dann heilt der Körper irgendwann die Schnittwunde selber. Du bist einsam und du triffst einen netten Mann oder eine nette Frau und diese Person wirkt auf dich wie ein Erste-Hilfe-Kasten. Schnell aufgeklappt und sie füllt einige Zeit deinen emotionalen Tank. Keine Frage. Und dann stellst du fest, wir kriegen das ja gar nicht hin, auf Dauer zusammenzuleben. Das passt irgendwie nicht. Und dann ist die Tragik und die Trauer umso größer. Du erfüllst dir einen Jugendtraum und baust dir ein Häuschen. Und bist auch stolz drauf und darfst das ja auch. Wunderbar. Und da lebst du mit deiner Familie. Und dann kommt plötzlich eines Tages ein Einbrecher. Irgendwann nachts. Du hast es vielleicht noch nicht mal mitbekommen. Der ist in dein Haus eingestiegen und hat ein paar Wertsachen rausgeholt und ist wieder verschwunden. Und du kriegst die Panik. Das schöne Haus wird plötzlich zum Feind. Man fühlt sich nicht mehr sicher. Das, was einem Geborgenheit gegeben hat, ist vorbei. So erleben es viele, die einen handfesten Einbruch hinter sich haben. Oder die Ehe kriselt und mit einem streitbaren Weib am Kamin zu sitzen und da schmeckt einem noch nicht mal der rein hessische Rotwein oder natürlich genauso wenig mit irgendeinem schweigenden oder Mann oder einem Meckerkopf, der an allem was auszusetzen hat. Ja, da ist zwischen dem, was wir erleben und eine gewaltige Kluft, da hilft uns kein Erste-Hilfe-Koffer. Oder du lebst wie die meisten Menschen so nach dem Motto, hilf dir selbst, dann hilft dir Gott. Wir packen alles alleine an, wir gestalten unser Leben. Und dann kommt plötzlich eine ganz schlimme Krankheit in dein Leben und dann bricht das alles zusammen. Du weißt, du kannst dir nicht selbst helfen und dann hilft dir auch kein Erste-Hilfe-Koffer. Du wirst, und davon bin ich überzeugt, unerfüllt leben, wenn du nicht mehr kennst als die vielen Erste-Hilfe-Koffer in unserem Leben. Aber die kennen wir alle und die benutzen wir auch. Aber dahinter, das Geheimnis des Lebens aus Gott dahinter, das kennen ganz viele leider nicht. Und darum bietet Gott uns keine solche kurzfristigen Hilfen an, sondern eine dauerhafte Hilfe. Er will unser Leben verändern und prägen und lebenswerter machen. Und daher heute, wie in der vergangenen Woche auch, 5 super kurze Punkte mit Ausnahme von 4. Und der erste lautet, was uns wirklich frei macht. Und wir lesen die ersten Verse. Ich wiederhole jetzt den letzten Vers der vergangenen Woche noch einmal. Und als seine Kinder, also uns hilft zu wissen, Punkt 1, dass Not und Tod nicht das letzte Wort haben. Und als seine Kinder sind wir auch Miterben an seinem Reichtum, denn alles, was Gott seinem Sohn Jesus Christus gibt, gehört auch uns. Doch wenn wir an seiner Herrlichkeit teilhaben wollen, müssen wir auch seine Leiden mit ihm teilen. Ich bin aber davon überzeugt, dass unsere jetzigen Leiden bedeutungslos sind im Vergleich zu der Herrlichkeit, die er uns später schenken wird. Denn die ganze Schöpfung wartet sehnsüchtig auf jenen Tag, an dem Gott offenbar machen wird, wer wirklich zu seinen Kindern gehört. Also hier steckt eine Menge drin. Und im Grunde genommen könnte ich mich mit einer Predigt auf diese wenigen Verse beschränken. Wir wollen aber heute noch ein bisschen mehr erarbeiten. Also fangen wir an. Wir wissen nun, das haben wir am vergangenen Sonntag gehört, wir sind Gottes Adoptierte mit allen Rechten und Pflichten gewordene adoptierte Söhne und Töchter. Wir glauben nicht nur an irgendetwas, wir sind angenommen an Sohnes statt. Und wir sind Miterben an seinem Reichtum. Gott gibt uns rechtsgültig, also juristisch verbindlich, das Erbe seines Sohnes. Wir sind ihm gleich. Alles, was Jesus bekommt als Erbe, das bekommen auch wir. Nur mit einem Unterschied. Jesus hat sein Erbe angetreten nach Tod und Auferstehung. Und wir leben noch. Wir sind Erben und erben alles, was Jesus geerbt hat. Aber wir sind noch nicht im Himmel. Aller Segen, alle guten Gaben, das ewige Leben, die Herrlichkeit Gottes, alles gehört uns. Hundertprozentig, da braucht niemand mehr dran zu zweifeln. Und darum gilt, ich will an diesem Vater im Himmel festhalten. Ich will in den Himmel, ich will mein Erbe antreten. Und gesunde Menschen mit einem gesunden Menschenverstand, es sei denn, sie sind vom Teufel verführt oder sie sind schwer psychisch erkrankt, gesunde Menschen wollen in den Himmel und nicht an den anderen Ort, den die Bibel uns nennt, die Hölle. Dazu musst du wirklich verführt oder krank sein, um dahin zu wollen. Und nun schreibt der Apostel Paulus, dass jeder, der in den Himmel will, auch die Leiden von Jesus teilen muss. Martin Luther hat hier übersetzt, den Vers 17, wenn wir mit ihm leiden, werden wir auch mit ihm zur Herrlichkeit erhoben. Also, ich weiß nicht, ob wir das begreifen, wirklich begreifen. Ich werde mit Gott zur Herrlichkeit. Das ist der höchste Ort, der Wohnort Gottes, die absolute Lichtquelle, das Ziel aller menschlichen Existenz, in der Herrlichkeit bei Gott zu sein. Dahin werden wir mit ihm erhoben. Und die Voraussetzung ist, dass wir auch mit ihm leiden. Wie sieht das aus nun? Zur Herrlichkeit erhoben zu werden. Stell dir einmal vor, du bist ein ganz normaler Christ. Die allermeisten von uns sind ganz normale Christen. Mit Stärken, mit Schwächen, mit Fehlern, mit Komplexen, mit Ängsten, mit Zweifeln. Du bist ein ganz normaler Christ. Und dann kommen Zeiten, in denen du gefordert wirst, dich ohne Wenn und Aber auf die Seite von Jesus zu stellen. Da kommen Menschen an, die nehmen dich links und rechts und bringen dich in irgendeine Verhörzelle und sagen, bist du jemand, der Jesus nachfolgt? Glaubst du an Jesus? Und dann wirst du dich wundern, oh Wunder, deine Liebe zu Jesus reicht aus, um zu sagen, ja, ich gehöre zu Jesus. Das kann man nicht in Vorratsdosen im Keller horten. Aber die Liebe, die Beziehung zum Vater und zu seinem Sohn, die muss ausreichen, damit wir und wird ausreichen, damit wir uns zu ihm bekennen. Und das hat Konsequenzen für dich, für deine Familie, für dein ganzes Leben. Millionen Menschen auf dieser Erde wissen, wovon ich rede. Hören wir mal, wie solch ein Mensch, der Konsequenzen tragen muss, der leidet, der sterben muss unter Umständen für seinen Glauben, wie das aussieht, zur Herrlichkeit erhoben zu werden, zu Gott. Ich lese aus dem Buch der Offenbarung. Danach sah ich und siehe eine große Schar, die niemand zählen konnte, aus allen Nationen und Stämmen und Völkern und Sprachen. Die standen vor dem Thron und vor dem Lamm, angetan mit weißen Kleidern und mit Palmzweigen in ihren Händen, und riefen mit großer Stimme: Das Heil ist bei dem, der auf dem Thron sitzt, unserem Gott und dem Lamm. Jemand fragte: Wer sind diese, die mit den weißen Kleidern angetan sind, und woher sind sie gekommen? Und er sprach zu mir: Diese sind's, die gekommen sind aus der großen Trübsal und haben ihre Kleider gewaschen und haben ihre Kleider hell gemacht im Blut des Lammes. Darum sind sie vor dem Thron Gottes und dienen ihm Tag und Nacht in seinem Tempel, und der auf dem Thron sitzt, wird über ihnen wohnen. Und sie werden nicht mehr Hunger noch dürsten. Es wird auch nicht auf ihnen lasten die Sonne oder irgendeine Hitze. Denn das Lamm mitten auf dem Thron wird sie weiden und leiten zu den Quellen des lebendigen Wassers. Und Gott wird abwischen alle Tränen aus ihren Augen. Soweit einmal durch Leiden zur Herrlichkeit erhoben. Soweit sind wir aber nicht in Deutschland. Aber wir leiden natürlich auch auf einem anderen Level. Christen leiden daran, Freunde zu verlieren, wenn sie sich zu Christus bekennen. Ist so. Sie leiden vielleicht unter dem Vorwurf, intolerante, fromme Spinner zu sein. Sie leiden unter Ehepartnern, unter den eigenen Kindern, die ihnen ständig vorwerfen: Warum rennst du da in diese Sekte da, die FEG? Weil sie es nicht verstehen können. Sie leiden darunter, dass sie manchmal regelrecht abgelehnt werden, wenn sie anderen von ihren Erfahrungen mit Jesus berichten. Und nicht selten kommt es vor, dass man Menschen, Christen, in ihrem eigenen Haus verbietet, über Jesus zu reden oder zu beten. Von ihren eigenen Mitbewohnern. Und das gibt natürlich eine Kluft, und das löst Leid aus bei denen, die Jesus kennen. Christen leiden unter Krankheiten und verzichten gleichzeitig auf okkulte Heilpraktiken. Die rennen nicht zu irgendeinem Geistheiler, um den Schmerz möglichst schnell loszuwerden, weil sie wissen, das würde ihrer Seele schaden. Christen leben ihre Beziehung zu Jesus, auch wenn sie lange nicht alles verstehen, was ihr Herr so zulässt in ihrem Leben. Und ihr Vertrauen in Gott ist größer als ihre ungelösten Fragen. Ihr Vertrauen in Jesus ist stärker als die ungelösten Fragen. Das ist Glaube, der festgeknüpft ist an Jesus. Das ist etwas, was uns wirklich hilft. Und Paulus, der eine ungewöhnlich tiefe Beziehung zu Christus hatte, sagt im Vers 18: Du, das lohnt sich, wirf dein Vertrauen nicht weg, denn dich erwartet eine große Belohnung. Und jetzt Vers 18, denn ich bin davon überzeugt, dass unsere jetzigen Leiden bedeutungslos sind im Vergleich zu der Herrlichkeit, die er uns später schenken wird. Ich weiß nicht, das ist ja ein Hammersatz. Also hier vertröstet uns die Bibel scheinbar und sagt: Ach, pass mal auf, hier, nimm mal alles nicht so eng, die Herrlichkeit, die wird alles wieder ausbügeln. Das ist Fakt, ihr Lieben. Es ist aber keine Jenseitsvertröstung, weil es mir heute hilft, zu leben und auch schwere Dinge zu ertragen, weil ich weiß, dieses Leben geht weiter, für immer. Es wird nie aufhören in der Herrlichkeit bei Gott, und dann ist es eben herrlich und nicht mehr auf dem Niveau, auf dem wir heute leben. Kein Erste-Hilfe-Koffer dieser Welt kann uns eine dauerhafte Hilfe anbieten in Notzeiten. Wir brauchen dazu den Halt des Höchsten. Und du könntest natürlich aussteigen aus der Nachfolge. Der Druck wird dir zu groß, du willst deine Freunde nicht verlieren, also steigst du aus. Oder du willst Anerkennung suchen, du willst kein frommer Außenseiter sein, also steigst du aus und machst so, als wenn Jesus nicht existieren würde. Ihr Lieben, Jesus sagt aber auch, wer mich bekennt vor den Menschen, den werde ich bekennen vor meinem Vater im Himmel. Was kann es Schöneres geben, als zu wissen, mich bekennt der Herr höchstpersönlich vor seinem Vater im Himmel, weil wir untrennbar zusammengehören. Und darum lade ich dich ein, suche Anerkennung bei Jesus. Suche deinen Halt bei ihm, nicht bei Leuten, die noch gar nicht wissen, was es heißt, mit Jesus zu leben. Und Vers 19 macht Paulus deutlich, was für eine weitreichende Dimension es hat, dass Gott uns zu seinen Kindern macht und uns mit uns die Ewigkeit verbringen will. Da heißt es, denn die ganze Schöpfung wartet sehnsüchtig auf jenen Tag, an dem Gott offenbar machen wird, wer wirklich zu seinen Kindern gehört. Darin stecken zwei Dinge. Auf Deutsch, also es gibt einen Tag, da wird nicht dir gesagt, dass du ein Kind Gottes bist, das weißt du nämlich heute schon. Jeder, der hier ist, weiß, ja, ich bin ein Kind Gottes, der Geist Gottes wohnt in mir, Gott hat Zugriff auf mein Leben. Nein, es wird allen anderen gesagt, dass du ein Kind Gottes bist. Wer wirklich zu den Kindern Gottes gehört, das wird an einem Tag offenbar. Und alle, die zu Gott gehören, werden für ewig leben und alle anderen dementsprechend nicht. Jesus selbst wird es den Menschen klar sagen, wer wirklich zu ihm gehört hat und wer nur ein frommer Mitläufer war. Man kann in unserem Land jeden Sonntag in die Kirche rennen. Man kann in unserem Land Mitglied sein in einer Kirche, sich sogar taufen lassen. Spielt alles keine Rolle. Man kann das tun, ohne im Herzen Jesus zu haben. Das weißt du. Ja oder nein? Wo wohnt Jesus? Durch den Heiligen Geist. Und er hat sogar vorausgesagt, diesen Zustand oder diese Situation, wenn wir offenbar werden. Das steht im Matthäus 7, Vers 21. Es werden nicht alle, die zu mir sagen, Herr, Herr, in das Himmelreich kommen, sondern die den Willen tun meines Vaters im Himmel. Eines Tages wird klar sein, wer mit dem Munde sagt, ja, ich bin Christ und ich bin katholisch, evangelisch oder frei evangelisch, aber an den Werken, an dem Tun des Willen des Vaters entscheidet sich, ob das der Realität entspricht oder nicht. Und das musst du selber in deinem Leben immer wieder nachjustieren. Bin ich überzeugt, dass ich heute und morgen, und ich glaube, es geht hier nicht um die großen Sachen, Missionar zu werden oder so. Nein, jeden Tag die Gebote halten, Vater und Mutter ehren, nicht begehren, nicht stehlen, nicht lügen und was weiß ich, was wir alles tun können, was dem Willen Gottes entspricht. Und wenn mir das ein tiefes Anliegen ist, dann weiß Gott das natürlich zuallererst. Und dann kann ich aber mir heute hier auch schon sicher sein, dass ich zu ihm gehöre. Okay, eines Tages kommt also zusammen, wieder zurück zu unserem Vers, dass wir zu den Kindern Gottes gehören. Und gleichzeitig wartet die Schöpfung sehnsüchtig auf diesen Tag. Das ist so sozusagen das finale Ende, wenn geklärt wird, wer zu ihm gehört. Die ganze Schöpfung wartet darauf. Alle Lebewesen, sagt und meint die Bibel hier, die eine Seele haben. Martin Luther spricht hier vom ängstlichen Harren der Kreatur. Also dieses Warten darauf, dass die Kinder Gottes offenbar werden. Das Gerichtshandeln Gottes am Ende. Und die ganze Schöpfung wartet darauf, sie harrt mit ängstlichem Herzen und sie wünscht sich, ohne das vielleicht mit dem Verstand zu wissen, dass der Zustand Fressen und gefressen werden endlich ein Ende hat. Ihr Lieben, heute wird ja ganz stark so Thesen vertreten, wenn der Mensch nichts tut, wenn die Tiere sich selber überlassen werden, wenn wir ja einfach nur die Natur machen lassen, was sie will, dann sind das alles glückliche Geschöpfe. Aber das ist eine Lüge. Das stimmt nicht. Die Bibel sehnt sich, die Tiere sehnen sich danach, alle Kreatur, dass es endlich aufhört, fressen und gefressen zu werden. Die Tierwelt ist voller Angst vor anderen Kreaturen, denen sie als Vorspeise oder als Hauptgang willkommen ist. Wir schauen uns das im Fernsehen an, wenn der Wal, die Robbe sich schnappt oder das Krokodil, das Gnu. Und das ist alles so. Nein, dahinter steckt extrem viel Angst. Schaut mal, wie sie zu den Wasserlöchern gehen in Afrika in Dürrezeiten und wie panisch sie schauen, ob nicht irgendein Fressfeind in ihrer Nähe ist. Und dieser Zustand wird beendet werden durch Gott. Er wird die Tierwelt auch endgültig erlösen. Da lesen wir zum Beispiel im Jesaja Kapitel 11, da werden die Wölfe bei den Lämmern wohnen. Und die Panther bei den Böcken lagern. Ein kleiner Knabe wird Kälber und junge Löwen und Mastvieh miteinander treiben. Kühe und Bären werden zusammen weiden, dass ihre Jungen beieinander liegen. Und Löwen werden Stroh fressen wie die Rinder. Und ein Säugling wird spielen am Loch der Otter. Und ein entwöhntes Kind wird seine Hand stecken in die Höhle der Natter. Unglaublich. Gott wird einen Zustand der Harmonie herstellen zwischen Tieren und zwischen Tieren und Menschen. Ich finde das fantastisch und ich freue mich auf diese Zeit. Gott wird alles gut machen. Aber es geht weiter. Zweitens, uns hilft zu wissen, keinem anonymen Schicksal ausgeliefert zu sein. Die allermeisten Menschen, die nicht glauben, kein persönliches Gegenüber haben in ihrem Gott, sind und eher einem anonymen Schicksal ausgeliefert. Sie können ja nicht den benennen, der das vielleicht angeregt hat oder zugelassen hat. Wir lesen dazu Folgendes. Alles auf Erden wurde der Vergänglichkeit unterworfen. Dies geschah gegen ihren Willen durch den, der sie unterworfen hat. Aber die ganze Schöpfung hofft auf den Tag, an dem sie von Tod und Vergänglichkeit befreit wird, zur herrlichen Freiheit der Kinder Gottes. Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung bis zu diesem Augenblick mit uns seufzt, wie unter den Schmerzen einer Geburt. Auch so ein Textabschnitt, der so inhaltsreich ist. Seit dem Sündenfall ist die gesamte Schöpfung der Vergänglichkeit unterworfen. Du kommst auf die Welt, ein Tier wird geboren, eine Pflanze blüht auf und alles ist nur noch eine Frage der Zeit, bis es nicht mehr da ist. Die Schöpfung seufzt und stöhnt. Und alles, was lebt, Pflanzen, Tiere, Menschen, müssen wieder sterben. Und keiner hat sich das gewünscht. Keiner hat sich das von uns ausgesucht. Es geschah gegen ihren Willen, steht hier. Das geschah gegen ihren Willen durch den, der sie unterworfen hat. Ja, wer hat sie denn unterworfen? Wer ist verantwortlich für die gesamte Vergänglichkeit aller Kreaturen und der Natur? Nun, es ist nicht der Teufel. Der Teufel ist ein Auslöser gewesen, aber unterworfen hat Gott uns der Vergänglichkeit. Nachzulesen im ersten Buch Mose, Kapitel 3. Gott. Und er hat das getan, allerdings auf begrenzte Zeit hin. Irgendwann, der Plan zur Rettung war schon fertig, wird diese Zeit zu Ende sein. Aber es war das Unterwerfen aller Kreatur durch Gott selbst. Alles ist und bleibt vergänglich. Und von daher können wir als Christen den Schluss vielleicht ziehen, alles, was du hast, was du heute genießen kannst, dein Frühstück vielleicht oder gleich was zu Mittagessen, das Glas Wasser oder das Glas Wein, was es auch heute gibt, alles, was du hast, genieße es. Weil du nicht weißt, ob du noch ein zweites Mal die Gelegenheit hast. Weil wir nicht wissen, wie unser Leben verläuft. Wir dürfen das heute genießen, ganz nah bei Jesus sein und dankbar sein für das, was wir geschenkt bekommen, gerade in unserem Wohlstandsland. Und wir dürfen das genießen, aber seid euch bewusst, dass wir vergängliche Wesen sind mit all dem, was auf dieser Welt auch gibt. Seit dem Sündenfall ist auch das Leben nicht mehr easy, leicht und sexy. Das ist nur das Äußere, die Fassade. Sondern das Leben ist fortwährend lebensbedrohlich. Könnt ihr nachlesen in der Zeitung, könnt ihr täglich im Fernsehen in den Nachrichten miterleben. Und das kannst du bei dir zu Hause hautnah miterleben. Auch in deinem eigenen Haus. Vergänglichkeit, wir werden älter. Die Kräfte lassen nach. Man hört weniger, man sieht weniger. Und man hat mehr Bauchschmerzen und muss öfter ins Krankenhaus. Und. Wir bauen ab. Wir sind vergänglich. Und wir regen uns als Menschen sehr oft darüber auf, was alles so Schreckliches auf dieser Welt geschieht. Und wir klagen Gott dafür an. Aber halten wir fest, dass es Gottes Entscheidung war, dass der in Sünde gefallene Mensch nicht mehr im Paradies leben sollte, sondern in einer gefallenen Schöpfung. Es ist letztlich Gott. Und deswegen ist eine Beziehung, eine tiefe, enge Beziehung zu Gott auch ein Schlüssel, mit diesem Leben umgehen zu können. Wenn ich ihn nur auf die Anklagebank setze, das hilft mir herzlich wenig, wenn ich Gott ständig und permanent anklage. Gut, das tun Menschen besonders gerne, die keine Beziehung haben zu Gott. Aber was bleibt uns denn anderes zu tun, die wir Jesus kennen? Was bleibt uns übrig? Nun, ich weiß, ich habe einen Papa im Himmel und ich bin in keiner, und ich betone jetzt in keiner Lebenssituation, einem anonymen Schicksal ausgeliefert. Gott zeichnet Verantwortung. Er ist verantwortlich und er will auch gar nicht aus dieser Verantwortung raus. Und deshalb ist es ganz wichtig, dass wir wissen, ich habe jeden Tag einen Papa im Himmel, der mich durch mein Leben führt. Durch dick und dünn, in den Ferien oder auf der Arbeit, im Frieden oder in Kriegszeiten, im Leben oder im Sterben. Ich brauche einen personalen Gott, eine Beziehung zum Vater im Himmel. Ich brauche keinen anonymen Weltenlenker. Streiche das Wort anonym aus deinem Wortschatz und setze dafür ein Jesus oder Vater. Der Herr ist mein Hirte. Sein Stecken und sein Stab leiten mich. Bis an dem Tag, wo wir befreit werden, den Gott schon kennt, von all der Vergänglichkeit und von allen Unfreiheiten, frei von Ehekrisen, von Rauschgiften, von Eifersucht, frei von Charakterschwächen, von Schmerzen, frei vom Tod. Und deshalb bietet Jesus dir keinen Erste-Hilfe-Koffer an, mit schnellen Lösungen, sondern er bietet dir das wahre Leben an, jetzt schon und für immer, kein Trostpflaster von Schmerzen, sondern die letztendliche Aussicht auf Freiheit von allen Schmerzen. Er bietet dir kein Pflaster an für deine wunde Seele, so schnell aus dem Erste-Hilfe-Kasten, sondern er bietet dir vollständige Heilung deiner Seele an. Allerdings wirst du die auf dieser Erde noch nicht erleben. Aber das ist das Ziel. Dafür sind wir bestimmt. Oh. Einen Punkt schaffen wir noch. Ich komme heute nicht durch mit meiner Predigt. Ich merke das schon. Aber einen schaffen wir noch. Drittens, uns hilft, wenn wir mit Geduld und Zuversicht leben. Jetzt geht es weiter mit diesen Gedankengängen, dass wir bestimmt sind für das ewige Leben, für das Leben in der Herrlichkeit bei Gott. Lesen wir den Text. Und selbst wir, obwohl wir im Heiligen Geist einen Vorgeschmack der kommenden Herrlichkeit erhalten haben, seufzen und erwarten sehnsüchtig den Tag, an dem Gott uns in unsere vollen Rechte als seine Kinder einsetzen und uns den neuen Körper geben wird, den er uns versprochen hat. Nachdem wir nun gerettet sind, hoffen und warten wir darauf. Denn wenn man etwas schon sieht, muss man nicht mehr darauf hoffen. Und was ist die Hoffnung auf etwas, das man schon sieht? Aber wenn wir auf etwas hoffen, das wir noch nicht sehen, müssen wir mit Geduld und Zuversicht darauf warten. Ihr Lieben, wir haben durch Gottes Geist und indem wir Jesus kennen, einen Vorgeschmack auf die kommende Herrlichkeit erhalten. Ich habe in meinem Leben jede Menge Menschen kennengelernt, die mir etwas von Jesus zeigen, an denen ich mich unglaublich freuen kann. Christen, die einfach wunderbar sind, wo Jesus wirklich zu sehen ist in ihrem Alltag. Menschen mit ganz vielen Problemen und dennoch haben sie Jesus lieb und strahlen etwas von Jesus aus. Ich bin als Vorgeschmack zweimal von Krankheiten in meiner junge Erwachsenenzeit durch das Gebet nach Jakobus 5, könnt ihr nachlesen, das Gebet der Ältesten, zweimal innerhalb von 4 Tagen vollständig geheilt gewesen. Wunder. Aber ich habe auch erlebt, dass ich 5 Jahre lang Tag und Nacht meine Rheumaschmerzen hatte und nicht mehr wusste, wie ich hier die Treppe hochkomme auf die Bühne. Aber es ist ein Vorgeschmack, Heilung erleben. Ich weine oft vor Freude, wenn ich unterwegs bin oder auch hier und ein Mensch findet Jesus. Er möchte eine Entscheidung treffen. Ich möchte ab heute mit Jesus leben. Das ist für mich das absolute Highlight für mein eigenes Erleben. Ich freue mich dann. Mir laufen die Tränen runter. Jemand hat endlich Jesus gefunden. Ich erinnere mich an eine Frau, die total dagegen war, dass ihre Tochter fromm wurde und in die Gemeinde kam. Und dann bekam sie Krebs und ihre Tochter hat sie zum Sterben nach Haus geholt, in ihr Haus, und hat mit ihr auch Gespräche geführt. Und eines Tages, nach einer Woche, sagt sie, kann ich mal euren Pastor sprechen? Und dann bin ich dorthin gegangen und habe mit dieser todkranken Frau, sie hatte noch genau eine Woche zu leben, und wir haben über den Glauben gesprochen, über Sünde gesprochen, über Vergebung gesprochen. Und diese Frau hat ihr Leben Jesus anvertraut. Und wisst ihr, was dann passiert ist? Sie hat die letzten Tage ihres Lebens alle Menschen angerufen von ihrem Krankenlager her, per Telefon, alle, die sie kannte, und hat ihnen erzählt, ey, Leute, ich kann jetzt ganz ruhig sterben. Ich weiß, dass Jesus lebt. Ich weiß, dass ich in den Himmel komme. Sie hat das so mit einer großen Freude getan, dass den anderen nur die Ohren klingelten. Die hat nicht mehr gejammert und die hat gesagt, boah, sie hat gesagt, ich hab's verstanden. Ich bin jetzt frei, auch wenn ich sterben muss. Sie hat das begriffen, dass wir geschaffen sind für die Herrlichkeit. Oder ich denke an Karl, Moniques Ehemann, den ich gefragt habe, wenige Stunden vor seinem Tod, hast du Angst zu sterben? Und er sagt mir, nein, ich habe überhaupt keine Angst. Ich sage, seit wann hast du denn keine Angst mehr? Und dann sagt er, seitdem der Onkel aus Amerika kam und hat mir von Jesus erzählt und ich habe mein Leben mit ihm festgemacht. Und seitdem habe ich keine Angst mehr. Ich gehe doch zu Jesus. Das ist keine Frömmelei mehr. Das sagt nur jemand, der eine tiefe Beziehung zu Jesus bekommen hat. Ich wünsche uns solch einen festen Glauben auch. Und jetzt schreibt Paulus, nachdem wir nun gerettet sind, hoffen und warten wir darauf. Wir sind ja noch nicht am Ziel und wir brauchen Geduld und Zuversicht. Menschen sind dagegen oft ungeduldig und denken an Selbstmord, wenn etwas Schweres in ihr Leben kommt. Wir sind ungeduldig und leiten immer schneller die Scheidung ein. Ich denke daran, dass wir nicht mehr die Bereitschaft haben, mal auch eine richtige Wegstrecke mitzugehen, obwohl der Partner gerade schwierig ist, obwohl man sich gerade nicht versteht. Es wird immer zügiger und wir werden immer ungeduldiger. Ich denke hier an die vielen Gospellieder, die gab es mal für die Jüngeren. so eine Lobpreiswelle vor 50 Jahren. Und die wurden gesungen und entstanden von den Sklaven auf den Baumwollfeldern der Südstaaten von Amerika. Die hatten ein grausames Schicksal. Die wurden aus Afrika verschleppt mit Gewalt. Viele sind bei diesem Transport umgekommen, auf den Schiffen verreckt, in den Schiffen oder mit ihren Schiffen ganz gleich, manchmal ganz untergegangen. Und dann wurden sie wirklich versklavt und haben dort gearbeitet unter ganz schlimmen Verhältnissen, wurden auch oft, sehr oft bestraft und ausgepeitscht und. Und womit haben die eigentlich ihren Lebensmut erhalten? Nun, sie waren zur Arbeit gezwungen, sie waren, wurden sexuell missbraucht, sie wurden brutal behandelt und unfrei bis zum Tode. Und was hat ihnen wirklich geholfen? Nicht das Gejammere. Nein, sie haben gesungen, in der Übersetzung eines Gospelliedes, komm, geh mit mir in das Land, wohin ich gehe. Fried und Freude in dem Land, wohin ich gehe. Viele Freunde sind schon dort. Jesus Christus wartet dort. Keine Tränen in dem Land, wohin ich gehe. Sie verloren ihre Zuversicht nicht, weil sie auf die Zuversicht fest hoffen konnten. Ihre Zukunft hieß nicht Tod und Grab, sondern herrlich, die Herrlichkeit bei Gott. Mein Vater war ja in russischer Kriegsgefangenschaft 7 Jahre. Und da gab es 2 Gruppen von Menschen, erzählte er. Die einen haben Rezeptbücher versucht herzustellen aus dem Kopf, die Lieblingsrezepte der Oma oder der Mutter aufgeschrieben. Und die sind vor Hunger, vor Sehnsucht nach zu Hause. Ja, und auch die ständige Beschäftigung mit dem Essen, sind die gestorben an Heimweh. Und die andere Gruppe, die hat auch ein Buch erstellt, ne? Die haben nämlich Bibelverse hervorgeholt. Jeder hat die genannt, die er auswendig konnte. Und sie haben vieles in ein Buch geschrieben und haben jede Woche ihre Andachten gehabt, ihre Gottesdienste gefeiert, mitten in der Kriegsgefangenschaft. Und sie hatten eine Hoffnung, auch wenn sie nicht unbedingt darauf hoffen konnten, wieder aus der Kriegsgefangenschaft lebend herauszukommen, so hat es ihnen doch Sie doch bereitet ihnen Halt gegeben, auch über ihren eigenen Tod hinaus. Ihr Lieben, ich schließe an dieser Stelle, die anderen 2 Punkte kommen dann nächste Woche. Gott schenke euch diese tiefe Freude darüber. Das Schönste kommt noch. Jesus wartet auf euch. Und das alles, was wir auf dieser Erde erleben, so schreibt Paulus, wird dann nichts mehr sein im Vergleich zur Herrlichkeit. Und wenn wir einen Tag in der Ewigkeit sind, nein, eine Minute in der Ewigkeit sind, wollen wir nicht mehr zurück in dieses Jammertal. Wir kennen kein anderes, darum lasst uns fröhlich leben, das genießen, was der Herr uns gibt, aber in der Gewissheit, das Allerschönste, das Größte, das wartet noch auf uns. Amen.